kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas.
Aber dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel.
Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum. Ja.
Insbesondere die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung.
Das ist ja nach wie vor von Banken.
Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung rein.
Das ist das große Bild. Der gemeinsame Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich führe auch dieses Gespräch aus meiner Perspektive als Family Officer, Beirat und Treasurer. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Bevor wir uns auch in dieser Folge wieder mit den Kapitalmärkten beschäftigen, ist mir folgender Hinweis wichtig. Die Gespräche, die ich in diesem Podcast führe, sind zum einen ohne jegliche Gewähr und zum anderen keine Anlageberatung. Erst recht nicht für bestimmte Finanzprodukte. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Wir sind nach wie vor, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Private Banking Kongress. Der Kongress tobt weiter. Wir haben schon viele Gespräche geführt. Ich freue mich sehr, dass jetzt Markus Weyrer von Franklin Templeton bei mir am Tisch ist. Herzlich willkommen, Herr Weyrer.
Dankeschön.
Sie sind hier auf dem Kongress sehr aktiv. Sie haben Roundtables moderiert, Sie haben Interviews gegeben und jetzt sind Sie noch bei mir. Wie ist Ihr Eindruck von dem Kongress?
Also wie immer sehr gut, ziemlich lebhaft, super Gespräche und auch die Organisation gefällt mir sehr gut. Also ich bin jetzt schon, ich weiß nicht, mindestens 5-6 Mal dabei gewesen. Die Location macht auch immer Spaß. Also ja, toll.
Die Leute freuen sich einfach, dass sie sich wieder unterhalten können und dass sie auch viele neue Leute kennenlernen, von denen sie vorher gar nichts wussten. Geht mir jetzt in diesem Gespräch genauso. Sie sind ETF-Stratege bei Franklin Templeton. Was kann man sich darunter vorstellen?
Also ich sitze zwischen Research, Produkt und Vertrieb. Das heißt, ich schaue natürlich bei Produktentwicklung auch mit den Kollegen mit, was Sinn macht. Das ist aber nicht meine primäre Rolle. Ich arbeite sehr viel mit unserem Franklin Templeton Institut zusammen. Das ist sozusagen das Dach über unseren kompletten Einzelvermögensverwaltern, die wir haben, über 20 an der Zahl, die Spezialisten sind von Fixed Income bis Emerging Markets, Small Caps, bis Indien und so weiter und so fort. Mit denen spreche ich viel. Und nutze dann auch diese Insights neben unserem eigenen Research. Wir haben ein kleines Team im ETF-Bereich, auch wo wir Research betreiben, um das dann sozusagen auch zu nutzen, wie die ETFs in einem Portfolio-Kontext auch passen für Anleger.
So, das heißt, wir können jetzt das Gespräch damit beginnen, dass wir mal tatsächlich über die Wetterlage sprechen. Denn während wir hier auf dem Kongress tanzen, gibt es große Zinsentscheidungen in den USA und andere Dinge, die sich verschieben. Vielleicht geben Sie einfach mal ganz kurz Ihre Einschätzung. Wir kommen ja aus einer Welt, in der wir schon lange auf Zinssenkungen warten, in der jetzt die Fed damit begonnen hat, die Europäische Union, völlig frech und überraschend ist der Fed quasi schon vorausgeeilt. Und die große Frage ist, ob wir jetzt wirklich in einen stabilen und verlässlichen Zinssenkungspfad eingebogen sind oder ob es noch mal viele Fragezeichen gibt, in welchen Schritten wir künftige Zinsen senken. Und damit verbunden ist ja auch die Frage, wie sind Anlageklassen aller Art bewertet, die sich über niedrige Zinsen freuen?
Ja, also das ist eine super Frage natürlich. Ich glaube, dass die EZB vor der Fed die Zinsen gesenkt hat, war weniger überraschend, einfach aufgrund der weltweiten Wirtschaftslage. Da ist Europa seit Jahren viel schwächer als die USA. Wir haben in den USA gesehen, dass die Arbeitsmarktdaten im Nachhinein nicht so gut waren. Die Revisions waren ziemlich heftig, wenn man sich das auch in der Historie anschaut. Insofern sind auf der einen Seite die 50 Basispunkte, die wir jetzt gesehen haben, nicht besonders überraschend. Ich gebe es aber gerne zu, für mich gestern Abend war es überraschend. Wir waren ja beim Abendessen gesessen, während das passiert ist. Ich habe die 50 Basispunkte gesehen und mir gedacht, oh, es ist also doch passiert. Der Markt hat sie am Tag vorher gepreist mit 70% Wahrscheinlichkeit ungefähr. Für mich sind drei Aussagen aber wichtig jetzt, unabhängig von dem Faktum, dass es 50 Basispunkte wurden, drei Aussagen von Powell, die wichtig sind. Er hat einmal gesagt, wir glauben nicht, dass wir hinten dran sind mit den Zinssenkungen, dass wir zu spät sind. Das ist eine ganz wichtige Aussage im Kontext der 50 Basispunkte, dass die der Markt oder die Marktteilnehmer nicht interpretieren, als jetzt ist Panik angesagt.
Und Sie glauben ihm das auch?
Ich glaube es ihm im Anbetracht der Tatsache, dass wir bisher keine anderen Daten sehen.
Ja.
Wir sehen, wie gesagt, wir sehen Arbeitsmarktrevisionen und so weiter und so fort, aber im Großen und Ganzen ist die amerikanische Wirtschaft relativ stark. Insofern nehme ich das erstmal für bare Münze, bis ich Indikationen sehe, die mich anderes belehren lassen. So, dann hat er gesagt, die 50 Basispunkte sollen auch verstanden werden als Zeichen, dass wir nicht hinten dran fallen wollen. Ganz wichtige Aussage in dem Kontext, dass viele eben schon gesagt haben, es ist möglicherweise schon zu spät. Und das ist auch ein Signal an den Markt. Auch das, denke ich, muss man ihm glauben, auch in dem Zusammenhang, dass er bisher eigentlich eine relativ gute Forward Guidance, obwohl man das ja nicht mehr so nennt, aber eigentlich bisher ganz gut den Markt da gelenkt hat. Der Markt hat es ihm wenig geglaubt, aber wenn wir schauen, dass wir am Jahresanfang 7 Zinssenkungen in den Futures-Märkten gepreist hatten, jetzt sind wir bei der ersten, dann hat Powell da eigentlich relativ gut kommuniziert aus meiner Sicht. Und die dritte Aussage, die er dann gegeben hat, ist, dass keiner denken sollte, dass es so weitergeht. Das impliziert wieder zwei Dinge. Erstens, aus seiner Sicht ist keine Panik angesagt und aus zweiter Sicht will er damit natürlich auch verhindern, dass der Markt schon wieder Fakten schafft und ein loses finanzpolitisches Umfeld schafft, was ja in den letzten Monaten schon geschehen ist. Und insofern hat er das aus meiner Sicht diese 50 Basispunkte ganz gut rhetorisch verpackt, sodass wir auch die Marktreaktion eigentlich sehen, die relativ entspannt war. Mhm. Und das hat mich auch ein bisschen beruhigt, weil hätte ich jetzt nur die 50 Basispunkte gesehen, dann wäre ich wahrscheinlich ein bisschen nervöser heute, ja, als ich tatsächlich jetzt bin.
Die große Frage ist ja, ob die Notenbank es schafft, den Rückenwind zu substituieren, die Fiskalpolitik in den USA jetzt nicht mehr liefern kann. Wir haben diese großen Investitionsprogramme von Biden gesehen und in diesem Jahr laufen wir irgendwie auf ein Wachstum von 2,5% raus. Der Konsensus für nächstes Jahr ist bei 1,7%. Große Ausgaben, auch große Budgetdefizite waren sozusagen auf der Gegenseite dieses Wachstums. Aber jetzt enden diese Programme. Wir wissen nicht, was der oder die nächste Präsidentin vorhat, ob es da auch weitere Programme gibt. Aber jetzt springt die Notenbank ein. Und dass sich das Wachstum in den USA abschwächt, ja, auf mutmaßlich aktuell 1,7%. Vielleicht haben sie auch eine andere Prognose. Es zeigt ja schon, dass es da zumindest eine gewisse Delle gibt. Und Bloomberg kalkuliert aktuell eine Rezessionswahrscheinlichkeit von 30%. Also wir sind ja eigentlich noch in einem relativ stabilen Maß und das ist ja schon aus europäischer Sicht hochnäsig, das als Soft Landing zu bezeichnen. Unsere Daten sind ja ganz anders. Also eigentlich sieht ja alles ganz stabil aus jetzt.
Also dem stimme ich zu. Das ist auch unsere, ich habe ja gesagt, wir haben das Franklin Templeton Institute, wir haben natürlich Einzelmeinungen im Haus, aber wenn wir das Ganze aggregiert sehen, wir machen da interne Managerbefragungen, wenn wir das aggregiert sehen, sind wir eigentlich recht positiv, was die Wirtschaftslage betrifft für die USA. Sie haben es angesprochen, 30% Rezessionswahrscheinlichkeit ist die Konsensschätzung. Wir gehen auch nicht davon aus, dass wir eine Rezession sehen, dieses Jahr sicher nicht, nächstes Jahr auch nicht. Und von daher, die Zahl, die Sie angesprochen haben, 1,7%, das ist ungefähr auch das, was wir sehen. Insofern zusammenfassend würde ich sagen, wir sehen eine leichte Abschwächung der Wirtschaft, die aber einhergeht auch mit der fallenden Inflationsrate. Mhm. Und entsprechend optimistisch sind wir grundsätzlich auch für die Märkte, obwohl man natürlich auch immer sagen muss, dass nach einer Zinssenkung oft mal noch ein Schwächeanfall kommt. Das ist jetzt genau der Punkt. Wir werden jetzt sehen müssen, was bei der nächsten Zinssitzung passiert, wie die Kommunikation dann sein wird, wie die Arbeitsmarktdaten sein werden. Aber bisher ist das Bild, das wir sehen, ziemlich robust und in der Tat ein völlig anderes als das, was wir in Europa gewohnt sind.
Okay, also in USA alles in Ordnung. eine kleine Wette, wer der nächste oder die nächste Präsidentin wird in den USA. Wollen Sie dann einen Tipp abgeben?
Also wir hatten gestern Roundtables zu dem Thema. Meine Meinung ist, dass diese Wahl so knapp ist wie kaum eine in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Ich kann darauf eingehen, warum ich das so sehe. Aber um es kurz zu machen, ist es extrem knapp, nicht nur aufgrund der Umfragen, auch wenn Sie schauen, was alles passiert ist. Wir hatten zwei Anschläge, wir hatten einen Präsidenten, der ausgeschieden ist und eine Vizepräsidentin, die jetzt im Rennen ist. Wir haben noch 6 Wochen, das ist eine potenzielle Ewigkeit in der Politik. Ja. Insofern extrem knapp. Wir haben in keinem der 7 Swing States, die ja entscheidend sind, einen Kandidaten, der in auch nur einem dieser Swing States führt, außerhalb der Fehlertoleranz in Umfragen. Mhm. Wir haben auf nationaler Ebene Kamala Harris, die mit 2, vielleicht nach der letzten Debatte mit 2,5% führt. Nationale Umfragen sind erstens irrelevant. Zweitens ist es so, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, dass die Demokraten aufgrund des Wahlsystems, wo sie die starken Ostflanken, Ost- und Westküstenflanken der Demokraten haben, aber dann der mittlere Westen eher republikanisch geprägt ist, haben die Demokraten einen strukturellen Nachteil oft im Electoral College. Wir haben beispielsweise Hillary Clinton, die gegen Trump im Electoral College verloren hat, obwohl sie die Popular Vote gewonnen hat. Das Gleiche ist mit Bush und Al Gore bereits passiert. Und auch Joe Biden hat zwar überwältigend eigentlich die Popular Vote gewonnen, aber dann relativ knapp trotzdem eigentlich das Electoral College. Also nicht nur an den Zahlen knapp gewonnen, sondern vor allem auch, wenn man sich die Margen in den einzelnen Staaten anschaut. Georgia 0,2 oder 0,4%. Das waren 80.000 Stimmen, die 2020 den Ausschlag gegeben haben letzten Endes. Und deswegen die 2% oder 2,5%, die Kamala Harris jetzt führt, die sollten Demokraten eigentlich überhaupt keine Konfidenz geben, dass sie da auch irgendwie nur die Nase vorn hat. Wenn ich jetzt per heute einen Tipp abgeben müsste, dann würde ich sagen Kamala Harris, weil sie aus meiner Sicht derzeit das Momentum hat. Und Momentum ist sehr wichtig in der Politik. Sie hat das Momentum aufgegriffen schon, als sie zur Kandidatin gekürt wurde. Hat es dann über die nächsten Wochen wieder ein bisschen verloren, aber jetzt die letzte Debatte, da sind sich alle einig, Demokraten und Republikaner, dass sie die gewonnen hat. Nicht ganz überraschend, aber das hilft ihr so ein bisschen. Und wenn jetzt nichts passiert, was dieses Momentum nochmal stoppt in den nächsten 6 Wochen, was eine lange Zeit ist, aber derzeit hat sie das Momentum auf ihrer Seite, dann glaube ich, könnte sie es schaffen. Aber es wird in jedem Fall extrem knapp ausgehen.
Sehen Sie, es ist so wichtig, dass Sie das sagen, weil wir ja meiner Lesart in Deutschland nach ein anderes Bild sehen. Und symbolischerweise war heute Morgen Ingo Zamperoni hier als Keyspeaker. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Aber das Wahrnehmungsbild ist ja schon, dass Kamala Harris da klar vorne liegt. Sie ist viel beliebter. Wir Deutschen scheinen uns natürlich sehr zu wünschen, dass sie diese Wahl gewinnt. Aber es ist völlig offen und Sie sagen richtigerweise, 6 Wochen ist eine lange Zeit. Ganz spannend. Gibt es denn aus Ihrer Sicht schon eine Spreizung in der Erwartung, wenn Donald Trump Präsident wird, für die amerikanische Wirtschaft oder für bestimmte Präferenzen, die in der amerikanischen Wirtschaft dann für Investoren abzubilden sind? Oder gibt es auch entsprechende Konsequenzen, falls Kamala Harris Präsidentin wird?
Die gibt es sicherlich. Der Punkt ist nur, dass sich der Markt darum derzeit wenig kümmert, eben weil es so knapp ist. Es ist sehr, sehr schwierig, da was einzupreisen, was auch nur mit annähernd einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit dann passieren wird, die irgendwie deutlich jenseits der 50% liegt. Aber ich will mal ein Beispiel geben. Vor ein paar Wochen hatten wir also das war ja auch dann in der finanzpolitischen Presse viel zu lesen, diese große Rotation, die wir gesehen hatten, raus aus Big Tech rein in Small Caps. Und das war natürlich einerseits auch den Zinserwartungen geschuldet, aber auch wurde es als der Trump-Trade tituliert. Vor allem deswegen, weil Trump mit seinem Steuersenkungsprogramm natürlich hauptsächlich hier die heimische Wirtschaft ankurbeln würde. Das hilft tendenziell eher den Small Caps. Auch die Finanzierungsstruktur von Small Caps ist so, dass niedrigere Zinsen denen oft eher helfen, weil sie schwieriger Eigenkapital sich sammeln können, deswegen eher stärker von Fremdkapital abhängig sind und so weiter und so fort. Das hat man gesehen, das ist passiert, das ist dann auch mit der Debatte, mit der ersten Debatte zwischen Trump und Biden zusammengefallen und da hat man diese Rotation gesehen. Sie hat sich dann ziemlich schnell in Luft aufgelöst und daran sieht man ja schon, wie risikoreich das Ganze ist. Grundsätzlich ist es mir immer noch ein bisschen zu früh, auf sektoraler Ebene mich weit aus dem Fenster zu lehnen, ganz einfach deswegen, weil wir zwar wissen, wofür die beiden Kandidaten philosophisch stehen, aber nicht, wofür sie praktisch stehen und was sie wirklich umsetzen können, weil sie ja auch oft für viele Dinge dann auch den Kongress bräuchten. Und also da gehen wir derzeit zumindest davon aus, auch von den Umfragen, dass wir in fast jedem Fall eigentlich eine geteilte Regierung sehen werden, wo das Weiße Haus von dem Präsidenten besetzt wird, der nicht die Mehrheit im Kongress hat. Mhm. Und insofern ist es schwierig. Aber wenn ich jetzt mal philosophisch argumentieren würde, wir wissen, dass Trump, also Drill Baby Drill, die Schleusen für Fracking öffnen würde, das heißt Energie günstig machen würde, das würde einigen Unternehmen in der Wirtschaft sicherlich helfen auf breiter Front. Das würde natürlich in erster Linie Energieunternehmen helfen, Steuersenkungen wären generell natürlich positiv, aber wie gesagt, hier würden wahrscheinlich eher Small- und Mid-Caps davon profitieren in erster Linie. Big Tech hat Trump ja eine ambivalente Beziehung dazu. Da gibt es Fragen im Bereich Antitrust und so weiter und so fort. Das wäre mir nicht ganz klar. Aber sicherlich, Trump war ja auch in seiner ersten Präsidentschaftszeit ziemlich positiv für die Märkte, unerwartet dann im Endeffekt. Ja gut, und bei Kamala Harris wäre es so, dass die sicherlich im Bereich des klimaneutralen Investierens ein Schritt nochmal wäre, der das, was unter Biden ja bereits passiert ist mit dem Inflation Reduction Act, dass das wirklich unwiederholbar sozusagen dann auch Fakten geschaffen würde auf dem Boden. Das wäre positiv für einige Unternehmen in dem Bereich. Ich sehe das aber gar nicht so kritisch, auch unter Trump. Da würden vielleicht einige Steuervorteile wegfallen. Aber letzten Endes gibt es hier, das ist mir immer wichtig zu betonen, ganz starke ökonomische Realitäten, warum Unternehmen sich darauf vorbereiten und investieren. Und insofern sehe ich gewisse Strategien, die sich an dem Bereich anlehnen, auch unter Trump als durchaus positiv an. Aber vielleicht nicht mit dem Extra-Boost, den sie unter Harris haben können.
Okay. Ein Thema wird im Wahlkampf gar nicht angesprochen, der uns Europäer natürlich wieder Sorge macht, weil wir es ja immer besser wissen, dass die amerikanische Staatsverschuldung, die jetzt nach den beiden Programmen auch durch hohe Budgetdefizite nochmal angefeuert worden ist. Und wir glauben ja immer sozusagen die berechtigte Angst zu haben, dass sich die Amerikaner irgendwann überschulden. Haben das gesehen, als die Chinesen mal Treasuries auf den Markt geschmissen haben und gesehen, dass die 10-jährigen Zinsen für amerikanische Staatsanleihen dann zu stark gestiegen sind. Das können die Chinesen immer wieder machen und diese Angst kann immer wieder kommen. Wie ist Ihre Einschätzung? Also wenn im Prinzip gesamtökonomisch in den USA alles auf einem gesunden Weg ist und eigentlich, so ist auch meine Wahrnehmung, Ihre Aussagen jetzt, wir uns weder vor dem einen noch vor der anderen Präsidentin fürchten müssen, vielleicht mit verschiedenen Ausprägungen, dann ist vielleicht die Staatsverschuldung noch ein Thema, aber ansonsten können wir uns dann auch als Europäer in Ruhe in die USA diversifizieren, uns auch dann nach anderen Regionen umschauen und überlegen, wo sind wir noch unterdiversifiziert, sprechen wir gleich noch drüber. Aber ist die Staatsverschuldung dann ein großes Thema, ein großes Hemmnis aus Ihrer Sicht?
Ja, also ich habe geschmunzelt, als Sie es gerade gesagt haben, weil genau das Thema, das Sie angesprochen haben, ich kenne es auch schon seit 20 Jahren, wird darüber geredet, in den USA ja irgendwann mal die große Schuldenmauer irgendwann zusammenbrechen muss und es ist nie passiert. Es ist auch nicht nur mal annähernd passiert, wenn man ehrlich ist, ne? mit einzelnen Tagen, wo es mal ein bisschen ruppiger war an den Anleihenmärkten. Also natürlich hätten wir unter einem Präsidenten, der auch den Kongress komplett hinter sich hat, sicherlich ein Risiko, dass die finanzpolitisch ein bisschen überstrapazieren. Vielleicht Harris, wenn die einen Kongress hinter sich hätte, mit Ausgaben im Sozialbereich, je nachdem, wie stark sie da vom linken Flügel ihrer Partei getrieben würde und wie stark sie sich dem widersetzen könnte oder wollte. Und unter Trump sicherlich mit den Tax Cuts, die halt auch unfunded wären, gibt es dann gewisses Risiko, dass es überschlagen werden könnte und dann die Märkte da ein bisschen nervöser würden. Auf der anderen Seite, im Großen und Ganzen gesehen, wir haben es ja eben angesprochen, solides Wachstum. Die USA sind der tiefste und liquideste Markt im Bereich der Anleihen. Sie gelten nach wie vor als sicherer Hafen. Der Dollar ist die absolute Reservewährung. Die wird auch, die Diskussionen haben wir auch immer wieder natürlich mit Kunden. Ja, was ist jetzt mit China und BRICS und so weiter. Das ist alles im Prozent- oder Nachkommabereich, was andere Währungen da derzeit an Wichtigkeit gewinnen. Ja, der Dollar nimmt ab in seiner Wichtigkeit, aber die Verhältnisse sind einfach nicht da, dass wir irgendwo an einem Punkt sind, wo es hier kippen könnte. Insofern absolut stimme ich dazu.
Sie bauen eine wunderbare Brücke zu der Frage, die sich dann anschließt, nämlich wenn diese Dedollarisierung langsam und, ich sag mal, in normalen Bahnen vonstatten geht und auch unter dem Wissen aller, sodass niemand überrascht sein muss, wer sind dann sozusagen die Profiteure? Also wir sitzen hier in Europa, wir haben mit Ihnen einen amerikanischen Partner oder einen Partner, der sich in den USA wunderbar auskennt, der weltweit analysiert, der weltweit allokiert. Und was wir vielleicht in Europa lernen müssen, ist, dass wir nicht nur unseren guten deutschen DAX-Bestand kaufen sollten, sondern auch so ein bisschen breiter streuen, natürlich in die USA. Das tun wir, glaube ich, in allermeisten Fällen schon sehr gut, aber die Welt wächst ja eigentlich in ganz anderen Regionen. Mhm. Und das Bevölkerungs- oder wenn Sie die BRICS-Staaten nennen, ich will es mal ein bisschen ausweiten, der globale Süden repräsentiert 80% der Bevölkerung, 45% des BIP global und das Wachstum in diesen Regionen ist etwa doppelt so stark wie in den USA und wie im globalen Westen, grob gesagt. In Europa sind wir noch mal ein Stück langsamer, wir wachsen so ein Prozent langsamer. Also ist es doch eigentlich der Imperativ schlechthin, sich mit diesen Regionen zu beschäftigen und sich zu überlegen, was kann ich dort ausmachen. Jetzt ist ein Vorbehalt, den wir immer haben, ach, China. Wir spüren Rechtsunsicherheit, wir spüren, dass das Konsumentenvertrauen in China momentan auch belastet ist, nachdem das Immobilienthema dort nicht vom Tisch zu kriegen ist und die chinesische Regierung auch nicht mit großen, starken Maßnahmen aufräumen möchte. Insofern fragen sich viele Investoren, Emerging Markets ja, aber vielleicht ohne China. Geht das? Ist das sinnvoll?
Also es geht natürlich auf jeden Fall. Ich würde sagen, es ist sinnvoll, wenn man China einzeln nebenbei allokiert. Das heißt, diese Flexibilität sich bewahrt, China mit reinzunehmen, aber eben China eher auch als einen taktischen Baustein sieht, just in case. Mhm. Wenn Sie jetzt unsere Meinung auf China hören wollen, dann würde ich die sagen als vorsichtig, würde ich die beschreiben als vorsichtig konstruktiv. In dem Sinne, dass wir Fortschritte in China sehen, dass die Bewertungen in China sehr, sehr günstig sind, aus gutem Grund. Insbesondere, ich nenne das immer einen geopolitischen Discount, den wir hier sehen. Ja. Indien beispielsweise hat eine geopolitische Prämie in den Bewertungen, aber China hat eben einen Discount. Kann sich dieser Discount mal auflösen? Sicherlich ist es wahrscheinlich eher nicht. Jedenfalls in dem Umfeld derzeit.
Darf ich da eine Brücke schlagen zu einem Fragenkatalog, der gerade entsteht in Bezug auf das Thema säkulare Asset Allocation und die Abbildung von langfristigen Trends in Großvermögen? Eine Frage dieses Katalogs ist, glauben Sie, dass Taiwan in 10 Jahren noch selbstständig ist, so wie wir es jetzt kennen? Oder dass China nach Taiwan gegriffen hat? Wollen, dürfen Sie die Frage beantworten?
Das ist jetzt die zweite Frage, wo Sie mich direkt festnageln. Ne? Ich würde sagen, ja, ist noch selbstständig.
Okay, gut. dann können wir auch über Taiwan sprechen. Also wenn wir jetzt sozusagen mal ein Bild zeichnen, Sie empfehlen China als eigenen taktischen Baustein zu sehen. Das ist, glaube ich, auch einleuchtend und dann kann man ja selber sozusagen diesen eigenen Baustein auch in der Art gewichten, wie es einem beliebt. Und wir nochmal sozusagen auf diese Emerging Markets Welt ohne China zu sprechen kommen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das gut, leicht abbildbar? Ist das komplex? Und welche Vor- und Nachteile könnte das haben?
Ja, also wenn man natürlich dann über Emerging Markets ohne China spricht, dann ist natürlich die direkte Frage, was ist mit Taiwan? Ne? Also ich würde sagen, ex-China investieren nicht nur im Worst-Case-Szenario, sondern einfach, weil es aufgrund seiner Größe und dieser komplett anderen Wirtschaftsstruktur und anderen Themen, die gerade haben, halt einfach eine komplett andere Asset-Klasse ist. Klar, im Worst-Case-Szenario müsste man auch Taiwan nicht drin haben. Ich will aber immer betonen, im Worst-Case-Szenario, was ich nicht ausschließen kann, ich würde nur, wenn Sie mich festnageln und sagen, in 10 Jahren ist Taiwan immer noch selbstständig, aber im Worst-Case-Szenario müssten wir uns auch andere Gedanken machen, wo wir überhaupt noch investiert sein wollen, außer vielleicht in Farmland und vielleicht Gold.
Natürlich, genau.
Insofern, ich glaube, es ist keine gute Idee, seine Asset-Allokation auf Worst-Case-Szenarien aufzubauen. Ich glaube, es ist eine gute Idee, die mit im Hinterkopf zu halten und eben die Möglichkeit für ein schnelles Reagieren sich offen zu halten. Aber darauf die Asset-Allokation aufzubauen, ich glaube, da würde man zu viel liegen lassen, ja. Im Sinne von Performance. Insofern, ja, sprechen wir mal über Taiwan. Wenn man sich jetzt beispielsweise eine Asien-Allokation anschaut, Sie haben es ja gesagt, das ist das, wo das Wachstum derzeit ist. Taiwan wäre dann nach Indien einer der größten Märkte, in die investiert wird.
Der Marktkapitalisierung nach quasi?
Richtig, der Marktkapitalisierung nach, ja.
Also wenn Sie so ein, das ist erstaunlich, ne? weil Taiwan ja eigentlich ganz klein ist, auch von der Bevölkerungszahl her mit Indien überhaupt nicht vergleichbar ist.
Richtig. Ja? Genau. Also wenn ich spreche von Asien ex-China, dann meine ich in dem Fall auch noch ex-Japan, weil Japan traditionell ja schon ausgeklammert
ist. Ist ja auch schon ein entwickeltes Land, genau. Richtig, also ist es kein Emerging Market.
Genau, richtig. Also die Marktkapitalisierung ist da hoch, weil es zwar kein entwickeltes Land in der Definition ist, aber vom Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im Bereich einer Industrienation sich befindet, eine absolute Technologievorherrschaft im Bereich der Halbleiter besitzt und eben auch so extrem wichtig ist, deswegen für die globale Wirtschaft, aber auch beispielsweise in der Schifffahrt. Also 80% des globalen Handels laufen ja über die Seewege. Von diesen 80% laufen ungefähr ein Viertel durch die Taiwanstraße. Also geopolitisch natürlich hochsensibel, aber da können Sie sich ausrechnen, wie viel des globalen Handels durch die Taiwanstraße läuft. Und Taiwan ist auch im Bereich beispielsweise, ich glaube, eine der 10 größten Schifffahrtsnationen. Und da ist aus meiner Sicht ein robustes Ökosystem um diese Dominanz im Halbleiterbereich gewachsen, sodass Taiwan also deutlich über seinem Gewicht, über seiner Gewichtsklasse auf dem globalen Markt auftreten kann.
Haben auch wichtige Werften, ne? Also nicht nur, dass die Richtig. Schiffe betrieben werden, sondern auch die werden dort gebaut. Ja, interessant, genau. Das heißt, Taiwan ist ein Baustein, den man auf keinen Fall vernachlässigen darf?
Also auf keinen Fall vernachlässigen darf. Wie gesagt, politisch ein bisschen sensibel, aber wenn man sich jetzt beispielsweise mal anschaut, in diesem Jahr, year to date, aber auch über die letzten 5 Jahre, wer da am stärksten performt hat in Asien, ist es tatsächlich Taiwan. Mhm. Und ganz stark natürlich getrieben von Halbleitern. Ein Unternehmen, das da hervorsticht, ist natürlich TSMC. Die machen am Index über 30% teilweise aus. Es gibt dann noch andere, ja, auch die in Taiwan im Bereich Halbleiter tätig sind. Also sie haben fast 50% Technologie-Exposure. Mhm. Und entsprechend müssen sie eigentlich, wenn sie auch das ganze Thema KI und so weiter auf dem Radar haben, dann brauchen sie ja auch die Halbleiter dafür. Ohne die läuft nichts. Und die werden halt per Stand heute fast nur in Taiwan produziert, beziehungsweise von taiwanesischen Unternehmen. Da kommt die Geopolitik ins Spiel. Taiwan hat mittlerweile auch schon Fazilitäten aufgebaut in den USA, in Arizona beispielsweise, ist auch in Indien stark vertreten, aber das Know-how liegt in Taiwan. Vielleicht eines noch, weil wir auch über Geopolitik gesprochen haben, es ist auch vermutet, dass TSMC bzw. das Management mit Hilfe von der Politik die kompletten Produktionsanlagen in Taiwan stilllegen könnte im Falle einer chinesischen Invasion. Und zwar nicht von vor Ort, sondern von außerhalb. Das ist nichts, was ich jetzt überprüfen kann.
Ja,
aber es ist interessant, welche Maßnahmen da überhaupt schon auch überlegt werden.
Also der gewaltsame Griff würde nicht beinhalten, dass man die Chipproduktion für sich vereinnehmen könnte. Aber ich glaube, da werden auch vorher viele Talente in den USA ausgeflogen, die diese Chipfabrik auch betreiben. Ich glaube, das ist nicht so einfach wie eine andere Produktion. Auf jeden Fall wichtig zu wissen, ja. Wenn man sich sozusagen dann in diesen Emerging Markets weiter umschaut, Sie haben das Stichwort Indien gesagt. Unter Indien stellen wir uns natürlich erstmal populationsmäßig das größte Land der Erde vor. In Taiwan, ich habe gerade mal nachgeguckt, 23,6 Millionen Menschen. In Indien 1,4 Milliarden. Also schon eine große Spreizung. Aber Indien immer noch für uns so undurchdringlich, weil wir weder das Kastensystem verstehen, noch verstehen, wie eigentlich die Industriestruktur funktioniert. Also ob in Indien das Industriewesen so aussieht wie bei uns in den 90ern und dass erstmal auch die Finanzindustrie stark wird und alles finanziert und Altersvorsorgeprodukte liefert oder ob man da ein paar Schritte übersprungen hat. Und vielleicht nehmen Sie uns einfach mal dahin mit, was uns eigentlich in Indien interessieren könnte. Was ich noch einwerfen möchte, ist, dass wenn wir uns die teuersten Aktienmärkte der Welt anschauen, dann haben wir auf Platz 1, zumindest als ich das letzte Mal geschaut habe, die Nasdaq, dann Neuseeland und dann Indien. Neuseeland können wir außen vor lassen. Das hat andere Gründe, wahrscheinlich auch geopolitisch bedingt, aber Indien ist ja kein billiger Aktienmarkt mehr.
Absolut, der ist nicht billig. Ich nenne es, sie kriegen, was sie dafür bezahlen. In dem Fall hohes Wachstum mit Qualität, aber sie müssen dafür halt bezahlen. Die Frage, ist es schon zu teuer oder ist es noch fair bewertet, ist immer schwer zu beantworten, aber ich will mal, ich will auf eines hinweisen, langfristig sind die Aktienmarktrediten relativ unabhängig von den Bewertungen, viel wichtiger dafür ist das Gewinnwachstum, was ja auch die Bewertungen für die Zukunft diktiert. Und für Indien sehen wir halt verschiedene strukturelle Trends, die sich überlagern und die wir alle positiv sehen. Wir können gerne auch noch kurz über die Herausforderungen sprechen, die es natürlich auch gibt. Aber sprechen wir mal über das Positive. Also wir hatten jetzt gerade wieder Wahlen, beziehungsweise ist es doch schon ein paar Monate wieder her, aber Modi hat diese Wahlen auch gewonnen in einer leicht anderen Konstellation. Er wurde jetzt in eine Koalition gezwungen. Das scheint aber, zumindest wenn man sich das Budget anschaut, das ja bereits veröffentlicht wurde, so aus, als ob das recht gut funktionieren würde. Da hat jeder so das bekommen, was er will und die Märkte sind auch zufrieden. Modi hat seit vielen Jahren jetzt schon verschiedenste Reformen angestoßen in Indien und hat wirklich das Land in 10 Jahren eigentlich komplett transformiert. Da wäre einmal zu nennen die sogenannten Production-Linked Incentives. Das sind Subventionsprogramme am Ende des Tages, wo Unternehmen angehalten werden, mit Steuervorteilen und anderen Incentivierungen in Indien Manufacturing Capabilities aufzubauen. Und das ist deswegen so wichtig, weil Indien immer noch oft als Agrarstaat ja gilt. Und das ist ja auch richtig. Also die Urbanisierung nimmt erst jetzt so richtig Fahrt auf. Viele ländliche Gegenden, noch 500 Millionen in der Bevölkerung, sind direkt oder indirekt von der Landwirtschaft abhängig. Und insofern ist es noch so, aber da findet eben gerade ein enormer Wandel statt. Wir haben über Halbleiter gesprochen. Auch da baut Indien im Zusammenhang mit diesen Production Linked Incentives Kapazitäten auf, wiederum mit ausländischen Investoren, die das Know-how ins Land bringen. Im Mobiltelefonbereich beispielsweise war Indien vor 10 Jahren am Markt überhaupt kein Spieler, hat quasi alles importiert. Mittlerweile decken sie 97% ihres eigenen Mobiltelefonsbedarfs aus dem eigenen Land ab. Wiederum mit...
Das heißt, die werden in Indien produziert?
Richtig, ja.
Von Firmennamen oder von Marken, die wir kennen?
Von Marken, die wir kennen, oder auch von lokalen Herstellern, aber in erster Linie auch von ausländischen Unternehmen, die eben im Land, die eben im Zuge dieser Production Linked Incentives ins Land gekommen sind. Und ja, Indien ist jetzt mittlerweile der zweitgrößte Mobilfunkhersteller, Mobiltelefonhersteller der Welt nach China. Ja, mit 1,4 Milliarden, wenn man 97% da abdeckt, dann ist das schon eine Hausnummer. Und in den nächsten Jahren ist auch zu erwarten, dass es zunehmend dann auch als Exporteur auftreten wird. Wie gesagt, das war vor Jahren noch undenkbar. Indien hat auch im Bereich der Außenhandelspolitik enorme Fortschritte gemacht. Also Außenhandelsabkommen, Freihandelsabkommen unterschrieben. Zuletzt mit EFTA, mit Großbritannien ist eines noch am Kochen sozusagen gerade und viele weitere. Und wenn ich da ganz ausholen darf, es ist ganz interessant, Indien hat in den letzten 10 Jahren kaum Freihandelsabkommen unterschrieben. Das wurde 2018 dann zwischenzeitlich mal komplett auf Eis gelegt und von oben bis unten umgedreht und durchsucht, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist, weil man festgestellt hat, dass diese Freihandelsabkommen, die man hatte, eigentlich nicht performt haben. Da gibt es eine Zahl, an der das immer gemessen wird, das ist die sogenannte Utilization Rate. Das heißt, sie schließen ein Freihandelsabkommen ab im Volumen, das vielleicht 100 Milliarden umfasst. Und in Indien hat man festgestellt, dass dann aus diesen 100 Milliarden aber nur 20 oder 30 Milliarden wirklich genutzt wurden und oft dann noch so, dass mehr importiert wurde, was exportiert wurde. Ja. Eigentlich das, was man nicht unbedingt dann will. Das heißt, diese Utilization Rate war bei 20-30% und der Hintergrund war oft, dass man das Ganze von top-down gemacht hat. Das heißt, die Regierung und Vertreter haben diese schönen Freihandelsabkommen geschlossen, ohne wirklich drauf zu schauen und zu hören, was eigentlich die Unternehmen brauchen. Und das hat man geändert und man sieht jetzt schon an den ersten, die jetzt neuerdings geschlossen wurden, dass diese Utilization Rates besser sind. Das sind jetzt nicht die ganz großen, aber es zeigt, dass es in die richtige Richtung geht. Und so insofern ist es sicherlich auch ein wichtiger Baustein, nicht der einzige und nicht der wichtigste, aber sicherlich ein Baustein in der Transformation Indiens.
Indien wächst übrigens im nächsten Jahr laut Konsensus 6,9%, danach 6,6%. Also wir sind ja auch in ganz andere Dimensionen im Vergleich mit China unterwegs. Mehr als 2% stärkeres Wachstum und bei Zentralbankraten bei 6,25%. Das heißt, da gibt es einen höheren Zins und auch eine höhere Inflation. Also ein ganz spannendes Umfeld, dass wir jetzt auch so von der ganzen Inflations- und Zinsarithmetik gar nicht kennen. Das heißt, die hohen Zinsen, die hohe Inflation wirken dann ja nicht stark wachstumshemmend dort, sondern das ist ja offenbar Normalität. Und wir haben jetzt auch gelernt, dass hohe Zinsen bei uns auch das Wachstum, ich sag mal, nur bedingt stark abmildern können.
Ja, das ist richtig. Wobei ich da kurz einwerfen will, ist, dass es ist natürlich hoch im Vergleich zu uns. Es ist aber niedrig im Vergleich zu Indien von vor 10 Jahren. Mhm. Da waren die Zinsen höher und auch die Inflation. Wir sehen die Inflation eigentlich eher Richtung 4% marschieren. Mhm. Und auch die niedrigeren Zinsen sind ein ganz starker Treiber dieses Wachstums, das wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und ich habe es auch gerade angesprochen, Thema Landwirtschaft. Nahrungsmittelsicherheit ist in Indien ein wichtiges Thema mit dem Monsun beispielsweise, der da wirklich gebraucht wird, um die Bevölkerung auch satt zu halten. Und das hat immer mal wieder zu Inflationsspikes geführt. Wenn man das auch in den Griff kriegt, dass eben Nahrungsmittel weniger am Bruttoinlandsprodukt ausmacht, künftig die Ausgaben für Nahrungsmittel, dann wird das auch dazu führen, dass die Inflation sich moderieren kann.
Ja.
Und auch das passiert. Also beispielsweise im Februar hat man gesehen, dass in Indien das erste Mal mehr von den Konsumenten ausgegeben wurde für diskretionäres Shopping als für Nahrungsmittel. Das ist eine Riesenzäsur für das Land.
Trotzdem gibt es einen Aspekt, der mir ein bisschen Sorge macht. Indien liegt sozusagen, reicht sozusagen vom subtropischen Bereich hin zum Himalaya. Da gibt es dazwischen diesen Monsungürtel. Und es gibt Regionen, in denen es in Indien jetzt schon sehr, sehr heiß ist. Und Sie können sich das bei allen Regionen fragen, in denen Sie investieren. Das müssen wir als Europäer auch für Südspanien und Süditalien hinterfragen, wie denn eigentlich die klimatischen Bedingungen dort in 10, 20 Jahren sind. Also wie gut können Menschen da noch leben, geschweige denn irgendwie wirtschaften? Wie viel Wasser gibt es da? Gibt es von Ihrer Seite da Beobachtungen?
Also super Frage, dafür vielen Dank, weil das ist eines der Risiken tatsächlich, die ich auch vorhin im Hinterkopf hatte, als ich das angesprochen habe. Der Klimawandel wird oft bei uns so gesehen als regulatorische Sache, die man irgendwie in den Portfolien umsetzen muss oder in seinem täglichen Leben umsetzen muss. Und das sind ja auch die Diskussionen, die man politisch hier hat. Aber es ist tatsächlich so, in vielen Ländern der Welt, und ich will da auch uns gar nicht ausschließen, aber in anderen Ländern noch viel mehr, ist es eine handfeste wirtschaftliche Entscheidung, dafür auch was zu tun. Den Monsun haben Sie gerade angesprochen, wenn der nicht zur richtigen Zeit kommt oder zu stark oder zu wenig, kann das die Ernte massiv beeinträchtigen, kann dann Auswirkungen auf die Inflation haben und entsprechend das Wirtschaftswachstum. Wir haben dann das klimatische Phänomen, das nichts mit Klimawandel zu tun hat, aber La Niña und El Niño, die wir in Zyklen kommen und gehen sehen. Auch das ist immer wichtig im Hinterkopf zu behalten, für Indien beispielsweise, auch für Brasilien und andere Länder in dem Bereich. Aber das ist ein Thema für Indien, die auch hier ist die Regierung da, also on the front foot, wenn man das auf Englisch mal so ausdrücken kann, die investieren stark. Das ist bei weitem nicht genug im Sinne von Klimaneutralität bis 2050, wo es wir ja erreichen wollen. Aber es ist zumindest auf dem Plan der Regierung. Und ich glaube, anders bei uns, wie Sie es ja angesprochen haben, fällt es einem so direkt auf, dass es auch mehr politischen Support hat. Und ich meine, Modi ist ja jetzt nicht dafür bekannt, also ein besonders sozialer oder linker Politiker zu sein, was man jetzt, wo man im Westen eher die Klimapolitik generell verorten würde. Er steht ja wirtschaftspolitisch ziemlich weit rechts und im sozialpolitischen Bereich auch in einigen Fragen, aber das Thema ist bei ihm auf der Agenda und es zeigt schon, dass es viel weniger emotional behandelt wird, das Thema, sondern viel handfester auf wirtschaftlichen Daten und von daher, man muss es im Auge behalten, aber es ist ein wichtiger Risikofaktor.
Sie haben übrigens gerade nochmal mir da die Augen geöffnet, weil die Ursachen für Inflation, die sich aus dem Klimawandel herrühren, ja dann im Prinzip nicht nur in Kosten für die Dekarbonisierung bestehen, sondern eben auch in Angebotsschocks durch Klimawandelrisiken, wenn Ernteausfälle stattfinden. Hat man, glaube ich, zu selten auf dem Radar. Kann immer wieder passieren. Und Inflationsrisiken, wenn ich jetzt mal an uns Europäer denke, die wir hier in großem Maße eben die europäischen und die amerikanischen Indizes kaufen, dann haben wir vielleicht da nochmal einen Anreiz, uns wirklich stärker mit den Emerging Markets zu beschäftigen.
Absolut. Und auch, ich glaube, politisch und als Investoren sollte man auch in unseren Breitengraden darauf achten, dass Unternehmen zumindest das Minimum an ihren Hausaufgaben machen, weil auch vielleicht die Risiken da nicht so offensichtlich sind wie in beispielsweise Indien, aber sie sind da und in Bilanzen versteckt. Und das sollte man auf dem Schirm haben.
Wenn wir mal auf die Umsetzungsebene kommen, wie kann ich denn sozusagen solche Überlegungen, die Sie gerade ausgeführt haben, durch Allokation und durch Instrumente Rechnung tragen? Wie kann ich das umsetzen?
Ja, also da kommt es dann natürlich wirklich stark auf den Anleger an, wie er oder sie das umsetzen will. Wir glauben, dass eine Kernallokation, also Kernasien aus diesen drei Ländern, beziehungsweise zwei, die wir jetzt besprochen haben, Indien und Taiwan besteht und Korea mit Sicherheit, auch wenn wir wieder an die Technologie wiederum denken. Und das haben sie dann über die Marktkapitalisierung dann ganz gut abgedeckt.
Ja.
Und dann kommt es eben darauf an, ob sie sagen, sie wollen dann noch andere Regionen dabei haben, entweder über Einzellandabdeckung, wir haben über China gesprochen, also gar nicht investiert zu sein, ist aus meiner Sicht auch ein Risiko. Japan natürlich sowieso, was ein entwickelter Markt ist, aber auch eine Rolle spielt in der Region. Und Einzellandallokationen ist, denke ich, ein guter Startpunkt. Das ist aber natürlich teilweise ein bisschen mühsam, weil man dann oft ein Rebalancing betreiben muss und die Einzelposition im Auge. Insofern.
Aber wir reden gerade über ETFs. Also wenn Sie sagen, wir bilden die Länder ab, dann reden wir über Länder-ETFs.
Ja, okay. Richtig, ja, ja.
Ja.
Aber trotzdem müssen Sie die natürlich dann im Auge behalten und im Zweifel dann auch reallokieren. Was eine neuartige Alternative ist, da zu investieren, ist Asien ex Japan ex China. Mhm. Ex Japan kennen wir schon lange und jetzt eben mit China rausgenommen. Da haben Sie eigentlich, also da haben Sie diese drei Länder, die wir besprochen haben, beziehungsweise in Korea eben dabei, haben sehr hohe Gewichtungen. Damit sind sie dann bei 60-70% des Index. Und dann haben sie aber noch viele weitere, die wichtig sind in verschiedenen Bereichen, die wir angesprochen haben. Beispielsweise Demografie in Indonesien ist sehr interessant. Ja. Indonesien ist der weltgrößte Nickelhersteller, der sehr wichtig ist für Elektrofahrzeuge beispielsweise. Sie haben Malaysia mit dabei, was ein sehr wichtiges Land ist. Auch im Bereich Halbleiter, das wissen viele nicht. Wir denken da eben an die großen Player, aber Malaysia beispielsweise, 25% des Bruttoinlandsprodukts kommen tatsächlich vom Halbleitergeschäft. Okay. Hat da lange Jahrzehnte als Subunternehmer Erfahrung für die großen Unternehmen. Nicht in der Herstellung, aber im sogenannten OSAT-Geschäft, Outsourced Semiconductor Testing und Packaging. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt im Produktionsablauf. Und da kommt man beispielsweise an Malaysia kaum vorbei. Mhm. Aus das haben sie dann mit drin, wenn sie beispielsweise eben dieses Thema KI spielen wollen, beziehungsweise Asien als neue Technologie groß macht. Und ja, so können sie sich dann ihr Universum da zusammenbauen mit dieser Kernallokation und dann Einzelländer wie beispielsweise Japan oder China dann eben zusätzlich als Einzellandallokation addieren.
Das bieten Sie sozusagen als einen ETF an?
Ja. Also wir bieten als einen ETF an Asien ex Japan ex China und dann bieten wir aber als Einzellandallokationen an China, Japan, Taiwan, Korea, Indien und auch Brasilien, aber über Brasilien haben wir jetzt nicht besprochen, aber es ist ein Emerging Market.
Welche anderen taktischen Bausteine empfehlen Sie denn aktuell, wenn wir jetzt mal sozusagen von Makrobild auf die Umsetzung eines Aktienportfolios kommen? Gibt es andere Themen, die Sie aktuell bewusst spielen und die Sie empfehlen?
Also die Technologiebranche ist halt in aller Munde und wir glauben jetzt, wir haben natürlich jetzt gerade diese starke Volatilität da gesehen und wir sind auch der Meinung, dass wir, wenn wir über Technologie sprechen, nicht zu stark US-lastig sein sollte, obwohl die USA da ein wichtiges Wort mitreden. Aber wenn wir über Asien sprechen, dann ist es schon ein wichtiger taktischer Baustein, auch den man da haben muss. Eben gerade im Bereich Halbleiter, wir haben es ja gerade ein bisschen angesprochen, wie breit diversifiziert dieses Ökosystem da wirklich ist. Es gibt einige ganz starke Player, TSMC in Taiwan, Samsung in Korea, SK Hynix auch in Korea, die Unternehmen wirklich, die an vorderster Front im Bereich der Technologie stehen und ihrer Fähigkeit für Innovation stehen. Aber dann auch eben Unternehmen der zweiten Reihe, die so unglaublich wichtig sind. Und im Halbleiterbereich glauben wir halt, dass es eben nicht nur eine Frage ist, die jetzt kurz durch KI getrieben wird, sondern auch von anderen Anwendungen, wenn wir ans Metaverse denken, wenn man an die gesamte Digitalisierung denken, die wir in unserem Leben ja über die letzten Jahre schon gesehen haben. Und dass auch Produkte des täglichen Lebens immer weiter digitalisiert werden. Beispielsweise ein Auto mittlerweile hat viele hunderte, wenn nicht im Falle von einem Elektroauto bis zu 1000 Chips verarbeitet. Das war vor 10 Jahren im Endeffekt noch nichts.
Ja.
Und es wird einfach weitergehen, weil das Produkt ein besseres ist. Und insofern sehen wir das als einen ganz, ganz wichtigen Trend an. Technologie und Technologieführerschaft, auch für das Wachstum von unseren westlichen Volkswirtschaften, weil es einfach produktiver macht.
Okay. Das heißt, insgesamt haben wir von Ihrer Seite ja ein sehr konstruktives Bild. und auch die Möglichkeit, ein Aktienvermögen global zu diversifizieren. Gibt es denn aus Ihrer Sicht jetzt schon die Möglichkeit, sich an Märkten zu beteiligen, die vielleicht noch viele Jahre voraus aus demografischen Gründen ganz spannend werden? Sie haben Indonesien genannt, die Philippinen. In Afrika wird es das Bevölkerungswachstum schlechthin geben, das wir erwarten. Da würde ich vielleicht dagegen halten, dass der Klimawandel die hohen Erwartungen vielleicht an manchen Stellen wieder einbremst. Das wird man sehen müssen. Aber ist es sinnvoll aus Ihrer Sicht, sich jetzt schon damit zu beschäftigen und vielleicht schon mal mit einem smarten Instrument da den kleinen Zeh ins Wasser zu halten?
Also das ist ein interessanter Punkt, gerade was Sie in Afrika auch angesprochen haben. Einmal natürlich Klimawandel, aber Sie haben auch noch ein anderes Thema, nämlich gibt es die Infrastruktur im Land oder in der Region ein so starkes Bevölkerungswachstum dann auch produktiv einzusetzen? Das ist im Übrigen auch in Indien eine Frage, ne, wo wir starkes Wachstum haben, eine hohe Bevölkerungsanzahl. Die müssen aber auch in Brot und Arbeit gebracht werden und dafür auch gut ausgebildet werden. Da hinkt es in Indien noch ein bisschen. Auch das hat die Regierung auf dem Schirm, aber das sind auch Fragen und in Afrika natürlich noch viel mehr. Wir stellen fest, dass Investoren sich da oft noch zurückhalten, oft aber auch aus einfach ganz praktischen Fragen, weil es sehr, sehr schwierig ist, da überhaupt Marktzugang zu finden.
Ja.
Also wenn wir jetzt über Indonesien sprechen, dann ist es ein Emerging Markets, der ist in so einem Index wie Asien ex Japan ex China mit drin, Philippinen sind da mit drin, Malaysien ist da mit drin, aber wenn wir dann in die nächste Reihe gehen, das sind dann die Frontier Markets, da wird es oft schwierig, sich da überhaupt zu beteiligen. Sie haben dann oft noch auch überhaupt keinen ausgewachsenen Kapitalmarkt. Sie haben da oft wenige Unternehmen, die dann teilweise noch in staatlicher Hand sind. Teilweise leider, muss man eben auch sagen, viel zu oft von Korruption geplagt. Mhm. Sodass hier das Risiko und die Chancen, die sicherlich da sind, halt dann schon sehr genau abgewogen werden müssen. Aber wir haben jetzt beispielsweise keine Produkte da drauf. Wir haben natürlich vor Ort in allen Regionen auch Spezialisten sitzen, aber in so einem Fall mit einem ETF da rangehen, der ja naturgemäß Diversifizierung verspricht, ist sehr, sehr schwer.
Ja. Zum Abschluss vielleicht nochmal kurz eine Frage. Wir haben jetzt sozusagen über Ihre Umsetzung über ETFs gesprochen. Ihr Haus macht natürlich auch ganz starkes aktives Management. Der Skeptiker der ETF-Welt sagt dann, und das oft mit Blick auf die USA wohlgemerkt, dass in den ETFs die Technologieunternehmen sehr stark gewichtet sind, so stark, wie es kein rationaler, aktiver Portfolio-Manager machen würde. Er würde das etwas breiter balancieren. Dann gibt es in der Ownership-Struktur der einzelnen Aktiengesellschaften immer als größte Aktionäre die großen ETF-Gesellschaften. Das kann man sozusagen unter dem Governance-Aspekt sehr kritisch sehen und sagen, da gibt es eine Übermacht und das ermöglicht Missbrauch. Jetzt haben wir gerade über eine ETF-Umsetzung für die Emerging Markets gesehen. Das finde ich ziemlich smart, dass Sie sozusagen den Baustein China und den Baustein Asien ex-China und ex-Japan trennen und davon abkoppeln. Wie sind denn diese kritischen ETF-Themen dort zu sehen? Taiwan, ganz klar, haben wir angesprochen und das ist sozusagen als Disclosure ganz klar gesagt worden. Taiwan ist zu einem Drittel Taiwan Semiconductor und zur Hälfte Technologie. Aber mal davon abgesehen, wie sieht es denn in den anderen Staaten aus? Und wenn Sie Ihren ETF nehmen, würden Sie sagen, das Risiko oder diese Klumpung ist da genauso gegeben oder streut dieser ETF dann schon so breit, dass sie das Thema nicht haben? Und ist dann in diesen asiatischen Staaten die ETF-Ownership-Struktur noch so schwach unterentwickelt, dass wir auch da das Problem ja, dieser Übergewichtung der übermächtigen ETF-Eigentümer nicht befürchten müssen?
Also zu der ersten Frage sage ich, dass Sie natürlich, wenn wir über Asien, ex-Japan, ex-China sprechen, über eine riesige Region sprechen. die mittlerweile auch einen sehr, sehr großen Kapitalmarkt hat, einen liquiden Kapitalmarkt. Aber sie haben natürlich, da sind die größten Unternehmen natürlich, unter anderem TSMC, sie haben Samsung hochgewichtet, sie haben einige indische Unternehmen hochgewichtet. Der indische Markt ist aber gar nicht so groß. Also sie haben da, wenn sie mit 100 Unternehmen anfangen, schon einen guten Teil abgedeckt, mit 200 Unternehmen eigentlich die wichtigsten Player alle dabei. Aber natürlich, das hat Marktkapitalisierungsgewichtung so an sich, dass sie die Großen dann übergewichten. Da ist der ETF auch, also der macht es einfach so. Insofern, sie sind breit diversifiziert über verschiedene Titel, aber haben natürlich gewisse Konzentrationen, aber die sind jetzt nicht, die sind in den seltensten Fällen zweistellig. Mhm. Das heißt, und das ist jetzt nichts, wenn Sie beispielsweise an Microsoft denken oder Nvidia, die sind ja auch schon fast im zweistelligen Bereich, aber da sprechen wir von einem Markt. Ne?
Ja.
Und insofern sind sie da schon noch breiter diversifiziert. Aber natürlich, wenn Sie jetzt in den Einzelmarkt Korea oder Taiwan investieren, dann haben Sie höhere Gewichtungen, mhm, natürlich. Zweitens würde ich sagen, reflektiert das ja auch immer natürlich in gewissermaßen die Chancen, wo sie liegen. Es ist ja in den seltensten Fällen so, dass so ein Produkt dann die einzige Anlage von in einem Portfolio ist oder sein sollte. Was die Macht der ETF-Anbieter betrifft, da sage ich ganz klar, dass letzten Endes hier wir über ein Vehikel sprechen, nicht über eine Asset-Klasse, sondern über ein Vehikel, das Zugang schafft und letzten Endes auch der Endanleger entscheidet, was passiert. Beispielsweise wird ETFs öfter mal vorgeworfen, dass sie die Marktstabilität gefährden könnten, weil es ein passives Produkt ist. Aber letzten Endes ist es das Einzige, was passiert ist, dass der Anleger die Möglichkeit hat, schneller rauszugehen, aber auch schneller reinzugehen. Aus meiner Sicht ist es ein rundum positives Unterfangen, ja, auch aus Liquiditätsgesichtspunkten, was sie halt mit einem aktiven Publikumsfonds eben nicht unbedingt machen können. Und nur weil deswegen der ETF vielleicht vorher auf den Markt geworfen wird, sollte man das nicht der Struktur des ETFs vorwerfen, sondern einfach der Anleger will halt sich von einem gewissen Asset trennen und das macht er halt über den ETF, weil das einfach möglich macht. Ich glaube, generell geht es auch in die Richtung, dass Unternehmen bzw. ETF-Anbieter da mittlerweile auch schon eine gewisse Governance betreiben mit den Unternehmen. Entweder, weil es im ETF selbst schon passiert und so vorgesehen ist. Wir sind, ja, wie Sie richtig gesagt haben, ein großes aktives Haus, sechstgrößter Vermögensverwalter. Das heißt, wir haben im Endeffekt alle diese Unternehmen, die wir in ETFs halten, auch auf der aktiven Seite in Portfolios verbaut, irgendwo in irgendwelchen Fonds mit vielleicht anderen Gewichtungen oder sehr wahrscheinlich anderen Gewichtungen. Aber unser Engagement mit diesen Unternehmen passiert da an dieser Stelle. Und so ist es auch bei den meisten anderen Unternehmen. Also jetzt zu sagen, nur weil ETFs mittlerweile in den USA ja einen großen Anteil tatsächlich ausmachen, dass deswegen die Governance leidet, würde ich so nicht unterschreiben. Und in Europa haben wir das Thema viel weniger, weil ETFs einfach noch viel weniger am Anteil ausmachen. Und in den USA, und in Asien ist das Ganze nochmal weniger. Und eine letzte Bemerkung noch dazu. Wir sprechen jetzt nur über Passive. Wir sehen aber gerade in den USA auch ein starkes Wachstum, das mittlerweile auch in Europa langsam ankommt, von aktiven ETFs. Und dann auch von alternativ gewichteten, beispielsweise fundamental gewichteten ETFs, klimafokussierten ETFs, die solche Kriterien mit aufnehmen. Also da bietet der Markt mittlerweile dem Anleger alles an und am Ende des Tages ist es ein Baustein, den man einsetzen kann im Portfolio, der aber in der Regel eben, wie gesagt, immer neben anderen Bausteinen existiert.
Prima. Herr Weyra, vielen herzlichen Dank. Wir haben eine globale Rundreise gemacht. Wir haben über die Großwetterlage gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, warum die USA weiterhin ein wichtiger Baustein für europäische Investoren bleiben sollen. Und wir haben überlegt, warum wir in Asien differenzieren zwischen China einerseits, den anderen Staaten andererseits. Und da haben Sie sehr interessante Einblicke gegeben und das war sehr wertvoll. Hat großen Spaß gemacht.
Mir auch, super. Danke, wieder gerne.
Genau, also ich freue mich, wenn wir wieder sprechen. Und vielleicht sieht die Welt bis dahin nochmal ein bisschen anders aus. Wir wissen, wer Präsident geworden ist oder Präsidentin. Und dann gucken wir, ob Ihre Thesen aufgegangen sind. Ich freue mich drauf. Danke für heute.